Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Der Mai ist gekommen und weil heute der erste Montag im Mai ist, schauen wir wieder auf die Krimi-Landschaft in der Gegenwartsliteratur hier in HR2 Kultur, wie immer am ersten Montag eines neuen Monats. Ruth Fühner hat sich neue Werke dieses unverdrossen hochpopulären Literaturgenres bei uns durchgelesen. Ich wünsche einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Um welche drei Krimis geht es heute?
Als erstes habe ich mal einen ungewöhnlichen Psychothriller mitgebracht. Jonas Winner, Davids letzter Film heißt der. Den kann man auch lesen als Essay darüber, wie die Schranke zwischen Kunst und Leben übersprungen werden kann. Und diesen Übersprung schafft ganz mühelos das wirklich herausragende Buch unter diesen dreien, die ich heute vorstelle, nämlich Ein Akt der Gewalt. Das ist der Debütroman von Ryan David Yahn, der es fertiggebracht hat, dass sogar ich schlecht geschlafen habe. Und das will was heißen, denn ich bin ja als Krimi-Expertin nicht so ganz leicht zu schockieren. Ja, und zur Entspannung gibt's dann noch eine österreichisch-deutsche Koproduktion. Auf der Strecke heißt die, vorgelegt von Klaus Bielefeld, einem Kollegen vom Radio Berlin-Brandenburg und der Wiener Buchhändlerin Petra Hartlieb. Und das lebt vor allem vom ironischen Blick auf den jeweils anderen, also den Deutschen, die Österreicherin und vom präzisen Zeitkolorit.
Scheinen alle drei Bücher ganz verschiedene Temperamentslagen zu präsentieren. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit dem ersten Buch, Jonas Winner, Davids letzter Film. Und wie Sie sagten, geht es da ein wenig darum, wie man die Schranke zwischen Kunst und Leben überschreiten kann und wie stellt sich das konkret dar?
Also der Plot ist, ein Journalist bekommt den Auftrag, einen Artikel zu schreiben über einen alten Freund, den Extremfilmer, wie er da genannt wird, David Mosbach, der angeblich verschollen ist. Und im Verlauf der Recherche landet nun dieser Journalist unter anderem in einem düsteren Berliner Keller, wo ihm ein Splatterfilm vorgeführt wird. Das heißt, es wird die Folter eines jungen Mannes gezeigt, der danach tatsächlich tot zu sein scheint. Ja, und in dieser Horrormanier geht es dann allerdings nicht weiter. Trotzdem hängt das dann die ganze Zeit wie so eine Art Damoklesschwert über der Lektüre und das ist auch schon ganz schön aufreibend. Aber viel wichtiger ist eben dem Autor Jonas Winner die Frage zu erörtern, wie man als Filmemacher umgehen kann mit der Tatsache, dass man eben immer nur Illusion erzeugt, ob man diese Illusion umgehen kann. Und dieser David Mosbach, Extremfilmer, wie gesagt, hat verschiedene Wege da ausprobiert. Er gibt sich also nicht zufrieden mit Modellen, wie man sie schon aus Hollywood-Filmen kennt, der Truman Show oder Matrix, wo sich dann ab einem bestimmten Punkt der Erzählung auf der Leinwand alles Vorherige als Illusion erweist, sondern David Mosbach will eben den endgültigen Schritt darüber hinaus tun. Und man kann sich vorstellen, natürlich ist der Tod dann die letzte Beglaubigung dieser Überschreitung zwischen Kunstwerk und Leben. Also das ist leider nicht so besonders. Das elegant geschrieben. Es klappert ein bisschen stilistisch an allen Ecken und Enden. Man fühlt sich als Leser manchmal über- und manchmal auch unterfordert. Aber die Konstruktion finde ich doch wirklich sehr bemerkenswert, sehr gescheit. Das ist eine Erörterung eines Themas sozusagen auf der Höhe der Medientheorie und deswegen finde ich das schon ganz spannend.
Dann kommen wir zum zweiten Werk, das Sie ankündigten und das berührt anscheinend viel, viel mehr als bloß den Intellekt. Es hat eine schlechte Nacht bei Ihnen zur Folge gehabt, Ruth Fühner, die Lektüre von Ryan David Yahns Roman, Ein Akt der Gewalt. So, und jetzt bin ich gespannt, wie hat es der Roman geschafft, Ihnen eine schlechte Nacht zu bereiten?
Ja, also er schafft wirklich mühelos, was der Filmemacher aus dem Roman von Jonas Winner bloß versucht, nämlich eine direkte Wirkung aufs oder ins Leben des Lesers, also mein Leben hinein. Und drei Momente gibt es, die beitragen zu dieser Unmittelbarkeit. Also auf der einen Seite, es ist schon mal ein realer Fall, stattgefunden 1964, die grauenhafte Ermordung einer jungen Frau in einem amerikanischen Hinterhof. Neugierige Nachbarn haben das beobachtet, ohne zu helfen. Dann ist das Ganze im Präsens erzählt. Das hält natürlich schon mal per se in Atem. Alles ist ja in jedem Moment offen. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Und beides zusammen zielt dann direkt ins Herz oder in unser moralisches Zentrum hinein, weil man sich unwillkürlich die Frage stellt, wie hätte ich mich denn da verhalten? Dieser reale Mord ist schon mehrfach in Songs und Filmen verarbeitet worden. Und er ist in der amerikanischen Rezeption sofort geworden zu einer Parabel über die Gleichgültigkeit und Kälte der Großstadtgesellschaft. Und Jahn zieht das nun ein bisschen anders auf. Und sein Roman ist eben auch mehr als Docu-Fiction. Das merkt man dann erst so langsam. Also für ihn ist die Mordnacht eigentlich eine Nacht, in der die Schicksale sich kreuzen. All die Leute, die da teilweise zu Zeugen dieser Bluttat werden, also zu Teilen, zu Zeugen von Teilen dieser Bluttat, die erleben in dieser Zeit ganz eigene einschneidende Ereignisse. Also zwei Paare begehen Partnertausch, da zerbricht ihre Beziehung beinahe drüber. Ein Schwarzer wird beinahe Opfer eines korrupten Polizisten. Ein Krankenwagenfahrer findet in einem Verletzten, zu dem er zum Einsatz gerufen wird, einen Peiniger aus seiner Schulzeit. Ja, und das treibt eben lange zu auf jene schlimmstmögliche Wendung, die von der Friedrich Dürrenmatt gesagt hat, sie sei eigentlich der Gipfelpunkt des Dramas, also wenn es nicht mehr schlimmer werden kann. Und das zerrt sehr am Gemüt. Also ich muss wirklich sagen, das ist kein Buch für schwache Nerven. Aber es ist eben großartig geschrieben. Jan findet für jede Geschichte einen eigenen Rhythmus. Jede weist über sich hinaus. Es geht um die Frage nach der Bedeutung des Vietnamkriegs für einen jungen Menschen, der eigentlich noch nie in seinem Leben das erlebt hat. Es geht um Fragen des Rassismus. Es geht um Selbstbehauptung von Schwulen. Am Schluss schließt der Erzähler oder der Romancier dann doch ein paar Kompromisse. Einige der Geschichten nehmen dann so eine Wendung ins Versöhnliche. Ich glaube, dass ganz eindeutig Truman Capotes epochemachender Roman kaltblütig hier Pate gestanden hat. An den reicht es nicht so ganz ran, aber ich muss sagen, die ersten 200 von 270 Seiten sind wirklich brillant.
Und anscheinend extrem anspannend. Und dann konnten sie sich beim dritten Werk aber wieder ein wenig entspannen. Und damit sind wir bei Bielefeld und Hartliebs Roman Auf der Strecke. Doppeldeutiger Titel, klar.
Ja, genau. Ja, also es fängt an mit einer Bahnfahrt auf der Strecke Wien-Berlin, die ein erfolgsverwöhnter junger Autor namens Xaver Pucher nicht überlebt. Also er bleibt auf der Strecke. Und nun sind österreichische und deutsche Ermittler gezwungen, zusammenzuarbeiten. Ein Topos, den man ja aus vielen Krimis kennt, bietet jede Menge Zündstoff, befeuert natürlich durch deutsch-österreichische Vorurteile und dann auch noch individuelle charakterliche Unverträglichkeiten. Das löst sich dann alles in Wohlgefallen auf. Übrigens heißt sie, also die österreichische Ermittlerin, ein temperamentvolles Arbeitstier, ganz unauffällig Anna Habel. Er hingegen, ein sarkastisch-melancholischer Berliner, heißt ausgerechnet Thomas Bernhard, also wie der Dramatiker, schreibt sich bloß ein bisschen anders. Und das deutet schon das selbstironische Spiel an, das hier mit dem Genre getrieben wird. Das Ganze spielt dann eben auch noch, das ist ja ein Autor, der da ums Leben gekommen ist, in der Literatur- und Verlagsszene. Also da ist Raum für jede Menge selbstbezügliche Überlegungen über das Thema Krimi, wie man einen Markterfolg schafft. Und die beiden verfügen auch über berufsbedingte intime Kenntnisse, bei denen die Buchbranche da nicht besonders gut wegkommt. Aber es wird auch aufgeräumt mit der Linken. Also ist ausgerechnet die Kommunistische Partei Österreichs steht hier im Zentrum eines Finanzkomplotts. Dann gibt es auch eine Abrechnung mit der ehemaligen westdeutschen Sponti-Szene in Berlin, die jetzt bräsig in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und aus der Ferne kann man unter anderem zum Beispiel auch den ehemaligen grünen Außenminister darin entdecken unter dem Personal. Und mir hat halt vor allem auch der Berliner Lokalkolorit gefallen, die bissigen Seitenhiebe auf die Kreativszene dort. Das war dann wohl eben der Anteil des Berliner Journalisten Klaus Bielefeld an diesem Buch.
Gut, und ich halte fest, drei extrem unterschiedliche Werke aus der gegenwärtigen Krimiliteratur, die Sie vorgestellt haben. Ruth Fühner, Dankeschön dafür. Und jedes einzelne haben Sie, ich entnehme es Ihren Worten, ohne Reue oder dem Gefühl von verlorener Zeit gelesen. Ich nenne noch einmal die drei Bücher. Bielefeld und Hartlieb, Auf der Strecke, ein Fall für Berlin und Wien, im Diogenes Verlag erschienen, der Preis 10,90 Euro. Jonas Winner, Davids letzter Film, erschienen bei DTV, 8,95 Euro hier der Preis. Und dann Ryan David Jahn, Ein Akt der Gewalt, erschienen im Heine Verlag zum Preis von 19,99 Euro.
HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.